Was kann ich kostenlos mitnehmen und wofür muss ich bezahlen? Ein wichtiger Unterschied. Sie können noch was kostenlos kriegen, zum Beispiel kostenlose Probenummern der Zeitschrift Gnade und Herrlichkeit. Ich kann auch sonst mal ein Buch verschenken, brauchten wir es nur zu sagen. Aber natürlich muss man darüber vorher Klarheit haben, was darf ich mitnehmen und was nicht, sonst gibt es Irritationen. Das traue ich euch aber nicht zu. Aber in geistlichen Dingen müssen wir da auch sehr klar sehen. Und das ist heute Abend mein Thema. Es gibt Dinge, wo die Schrift einfach sagt, das dürfen wir im Glauben nehmen. Oder wo Paulus sagt, wir haben, wir haben, wir haben. Und es gibt andere Bedingungen, wo die Schrift, andere Verheißungen, wo die Schrift Bedingungen stellt. Wenn, dann. Und solche Bedingungen gibt es nicht nur im Gesetz Israels, gibt es auch bei Paulus. Das ist bei Paulus kein Gesetz vom Sinai, sondern eine geistliche Gesetzmäßigkeit. Wenn wir ausharren, dann werden wir mit ihm königlich herrschen oder so etwas. Also die Frage ist, was bekomme ich einfach geschenkt und wo sagt die Schrift, da haben wir erstmal Bedingungen zu erfüllen und nur dann können wir auch das bekommen. Ich denke, das ist ein Unterschied. Das muss man auseinanderhalten. Wenn wir das nämlich nicht auseinanderhalten, dann besteht eine doppelte Gefahr, dass wir erstens Dinge, die wir einfach nehmen dürfen, dann hast du sie. Dass wir da ein Leben lang mit hängender Zunge dahinterher rennen, wie meine liebe Großmutter, die keine Heilsgewissheit hatte. Die immer ein Leben lang sagte, bet für mich, ich möchte auch nicht in die Hölle kommen, sondern in den Himmel, bet für mich. Eine gläubige, gottesfürchtige Bäuerin im Rheinland, der Herr ist dir ganz gewiss gnädig, da habe ich gar keine Sorge, aber es ist doch schade drum, wenn der Mensch hinter etwas herläuft, bet für mich und keine Gewissheit hat, wo er Gewissheit haben könnte, zeitlebens. Bezüglich Kindschaft und bezüglich verschiedener Dinge, die ich gleich nennen will, 6 oder 7 Punkte will ich da nennen. Auf der anderen Seite gibt es auch bei Paulus Dinge, wo er sagt, ich jage ihm aber nach, ich hab's noch nicht. Und da darf man dann auch nicht den Fehler machen, dass man sagt, ja, dass ich in Äonen mit Jesus Christus königlich herrsche und regiere, das ist eine Selbstverständlichkeit. Nein, eben nicht. Es gibt Dinge, da kommt es auch darauf an, dass wir diese Vorbedingungen erstmal erfüllen. Aber auch diese sogenannten Vorbedingungen sind nichts, worauf wir dann stolz sein können, sondern, wie es in einem Lied am Schluss heißt, dort wird's tönen bei dem Krönen Gott ist, der es schafft. Auch wenn wir, wie Paulus sagt, gekämpft haben, gejagt haben. Auch Paulus spricht gelegentlich vom Kämpfen und vom Jagen. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Manche Dinge müssen erkämpft werden, fallen uns nicht so selbstverständlich zu. Und um diesen wichtigen Unterschied geht es mir heute Abend. Also zunächst einmal Dinge, die wir einfach haben dürfen. Fangen wir an mit Römer 5, 1 und 2. Da stehen schon zwei schöne Dinge, die wir bekommen, ohne dass wir was tun müssen. Wir dürfen sie nehmen im Glauben. Nun könnte natürlich ein ganz Schlauer sagen, also müssen wir doch was tun. Wir müssen glauben. Das ist die Vorbedingung. Ja, aber Glaube ist kein Werk, ist kein Rennen, ist kein Jagen, ist nicht etwas, was wir nun lebenslang erstreben und dahinterherrennen müssen. Sondern ist einfach ein Nehmen im Vertrauen des Herzens. Wir kriegen es geschenkt. Römer 5, 1 bis 2. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Da steht das Zweite auch schon gleich dabei, nämlich der Friede. Erstens Rechtfertigung, zweitens Friede. Ich nehme mal an, dass die meisten, die heute Abend hier sind, oder alle, mit dankbarem Herzen innerlich sagen können, Herr, ich danke dir für die Rechtfertigung. Herr, ich danke dir für den Frieden mit Gott. den habe ich. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir. Achten Sie beim Bibellesen, besonders bei Paulus, auf das, was wir haben. Durch Glauben. Aus Gnade. Allein aus Gnade. Wenn von Rechtfertigung die Rede ist, dann stehen mir immer drei Männer vor Augen. Jetzt hoffe ich mal, hier sind keine ausgeprägten Feministinnen, die sich schon gleich wieder ärgern. Drei Männer, natürlich, natürlich. Warum nicht drei Frauen? Aber ich bitte um Entschuldigung, es sind nur halt mal drei Männer. Ich könnte mich ja auch besinnen auf Eva von Thiele Winkler, vielleicht brächte ich ja auch drei Frauen zusammen. Also, mir steht vor Augen Abraham, Paulus, Martin Luther, wenn ich an das Thema Rechtfertigung komme. Paulus hat es lehrhaft formuliert in Römer 4, und er blickt zurück auf Abraham, den nimmt er als Muster und Modell für die Rechtfertigung aus Glauben. Abraham wurde schon gerechtfertigt allein aus Glauben, ohne Werke. Paulus formuliert es als Lehre. Und dann passierte das, was ich fast nicht begreifen kann mit meinem Kopf, dass eine so wichtige, herrliche Lehre der Rechtfertigung aus Glauben, wir kommen mit Gott in Ordnung, aus der Schuld heraus, kostenlos, gratis, dass so eine herrliche Evangeliumslehre jahrhundertelang verschütt gegangen ist und dann erst durch Martin Luther und andere wieder auf den Leuchter gestellt werden musste, das kann ich hier nicht begreifen. Nun, ganz verloren gegangen ist diese Lehre wohl nie. Es gab wohl immer dünne Rinnsale, wie sich Adolf Heller auszudrücken pflegte, in denen das klare Evangelium durch alle Jahrhunderte geflossen ist. Aber dann kam Martin Luther und hat es wieder auf den Leuchter stellen dürfen und andere Reformatoren. Dass man bei der Rechtfertigung gar nichts zu tun braucht, sondern nur zu nehmen, was Gott gibt, ohne Werke, ohne Bemühen, das sehen wir schon bei Abraham, 1. Mose 15. Und Paulus greift, wie gesagt, auf Abraham zurück, um uns das klar zu machen. In den ersten Versen von 1. Mose 15, da sehen wir, wie dieser Abraham Rechtfertigung bekommt. Also, ich komme mit Gott in Ordnung, heißt das, wenn ich es etwas ausführlicher sagen soll, Rechtfertigung. Ich bin aus der Schuld heraus, ich bin aus den roten Zahlen heraus. Es steht nichts Trennendes mehr zwischen Gott und mir, sodass nun auch das Zweite geschehen kann, Friede mit Gott im Einklang. Es gab mal vor Jahren einen Buchtitel in Harmonie mit dem Unendlichen. Weiß ich aus der Zeit, wo ich noch im Buchhandel tätig war, klingt ja ganz schön in Harmonie mit dem Unendlichen, aber was in dem Buch stand, weiß ich nicht so genau, wohl nicht biblische Lehre. Wir dürfen in Harmonie mit dem Unendlichen sein, in Einklang mit dem lebendigen Gott und Vater in Christo Jesu im Heiligen Geist. Ganz wunderbar. Wie wurde Abraham gerecht? Was hat er da alles getan und geleistet? Er war ein Versager, er war ein Zweifler. 1. Mose 15 beginnt ja zwar mit einem sehr schönen Wort Gottes. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dir ein Schild und dein sehr großer Lohn. Herrliche Verheißung Gottes. Wenn wir das etwa im Losungsbüchlein finden, werden wir sagen, Herr, wunderbar. Vielen Dank, du bist mein Schild und mein sehr großer Lohn, du selbst. Aber der Abraham ist gar nicht so entzückt von diesem herrlichen Worte Gottes. Er äußert sich sehr kritisch. Er hat seine kritischen Rückfragen, Bedenken, Zweifel. Und die äußert er ganz laut. Herr Jahwe, was willst du mir geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin und Erbe meines Hauses, das wird Eliezer von Damaskus. Abraham sagte, siehe, du hast mir keine Nachkommen gegeben und der Sohn meines Hauses, also der Knecht, der im Hause geborene Sklave, wird mich beerben. Das ist ja schon sehr kühn, was er hier Gott vorwirft. Gott hat bekanntlich dem Abraham wunderbare Verheißungen gegeben. Da war er schon nicht mehr so ganz jung, 75. Und das beginnt ja in 1. Mose 12 und setzt sich in den weiteren Kapiteln fort. Gott verheißt dem Abraham eine gewaltige Nachkommenschaft. Und das wird dann ja im Laufe der Jahre wiederholt und ganz deutlich auf die Sara bezogen. Leibliche Frucht, gewaltig wie die Sterne des Himmels, wie der Sand am Ufer des Meeres, wie der Staub des Erdbodens, so gewaltig wird deine Nachkommenschaft sein. Nun ja, Abraham war 75, aber verglichen zu seiner Gesamtlebenszeit und der seiner Frau war er ja nun noch nicht so alt wie heute ein 75-Jähriger. Nun sind wir ja dabei, dass wir wieder steigende Lebenserwartung haben, aber bei Mose Abraham sind wir immer noch nicht ganz angekommen. Mose wurde bekanntlich 120. Als ich den 60. Geburtstag feierte, habe ich meinen Enkeln gesagt, so, die Hälfte ist rum. Aber das war natürlich ein Scherz, das war nicht ganz ernst gemeint. Aber ich las in der Zeitung, der älteste Deutsche, der wäre 110, falls es wirklich der älteste war, 110. einen Geburtstag gefeiert. Da muss dann der Roman Herzog schon mal was hinschicken. Schönes Bild mit Unterschrift. Und dann hieß es, ja, vor 4 Jahren ist er aus der Ukraine gekommen. Ach so, mit 106 mal wieder Wohnungswechsel, Tapetenwechsel, wäre doch was. Ja, das ist ja sehr interessant. Und neulich war ich irgendwo, ja, vor Monaten auf der Langensteinbacher Höhe, stellt sich mir ein lieber Bruder vor, den ich noch nicht kannte. Ja, ich bin 90, er wirkte aber nicht so alt. Ja, darf ich Ihnen meine liebe Frau vorstellen? Wir haben vor 2 Jahren geheiratet. Aha. Interessant. Also, wir haben steigende Lebenserwartung, aber so weit wie bei Mose und Abraham sind wir noch nicht. Schwierig für die Rentenkassen, aber davon will ich jetzt nicht reden, ist nicht mein Thema. Abraham war immerhin schon nicht mehr der Jüngste und Sarah war, wie der Text sagt, unfruchtbar. Es war keine Nachkommenschaft zu erwarten. Und trotzdem sagt Gott, du wirst zu einem großen Volke werden. Aber wie das so die Art Gottes ist, im Unterschied zu unserer hektischen Art, Gott beeilt sich gar nicht. Gott beeilt sich gar nicht. Er ist der König der Äonen. Weg hat er aller Wegen und Zeit hat er in Fülle. Und ich habe auch gern immer lieber ein bisschen Zeit übrig als Zeit zu viel. So haben wir vorhin 1 Stunde verplempert, 1,5 bei so einer Raststätte, viel zu früh, aber ich muss ja auch damit rechnen, es könnte ein Stau sein, wo ich 1 Stunde drin stecke und dann möchte ich trotzdem rechtzeitig in Freiburg sein. Also ich habe es auch lieber so, dass ein Zeitpolster im Tagesplan drin ist und nicht wir von einer Hektik in die andere kommen. Lassen wir uns auch mal die göttliche Ruhe schenken. Gott ist der König der Äonen. Und er sagt dem Abraham alle paar Jahre, ja, du wirst eine große Nachkommenschaft haben. Schau mal, durchwandere das Land, 1. Mose 13, von Nord nach Süd, von Ost nach West, schau dir es mal an, da werden sie überall wohnen. Das Siedlungsgebiet des späteren Israel, schau dir es mal an, da werden sie wohnen. Aber es ist noch keiner da. Da können wir uns vorstellen, dass dieser Abraham, der nun inzwischen älter und älter wird, doch mit der Zeit unruhig wird, zappelig, ungeduldig. Und so sagt er also hier diesen massiven Vorwurf, Herr, schönes Wort, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn, wunderbar, aber was habe ich davon? Du hast mir Verheißung gegeben, keiner ist da. Und dann kommt das Schlimmste, es wird auch keiner mehr kommen. Oh, 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 wie geht denn Gott mit einem Menschen um, der so zweifelt? Darf man das als Christ? Darf denn ein Christ auch zweifeln und darf man das gar noch offen sagen? Das müssen wir doch verstecken, das müssen wir doch verheimlichen. Vor Gott, vor den anderen sowieso und vor uns selber, oder? Oder? Nein. Vor Gott dürfen wir alles frei heraussagen. Und wenn wir Zweifel haben, wenn wir Nöte haben, wenn wir Ärgernisse haben, wenn wir Sünden haben, sag's ihm offen. Wenn du Ärger hast, was machst du mit dem Ärger? Verdrängen? Das ist nicht gut auf die Dauer. Sag's deinem Herrn. Ich hatte mal vor Jahren einen Ärger und ich weiß genau, dass ich im Walde einen Spaziergang machte und habe diesen Ärger ganz genau durchdacht. Was hat der andere falsch gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Wo hat der geirrt? Ja, da hat er bestimmt sich falsch benommen. Und wo habe ich mich falsch benommen? Das habe ich genau durchdacht, immer wieder. Schließlich war der Ärger weg. Also, wir sollen das unserem Gott hinlegen. Auch Zweifel, Herr, hier habe ich Nöte. Was macht nun Gott mit einem Menschen? Was macht nun Gott mit einem zweifelnden Abraham? der sogenannte Glaubensheld war gar kein Glaubensheld. In sich selber war er kein Glaubensheld. Was macht nun Gott mit einem Menschen? Sagt Gott nun dem Abraham, du hast mich schwer enttäuscht, du Glaubensvater? Nein, nein. Gott macht überhaupt keinen Vorwurf. Was Gott hier tut in 1. Mose 15 ist, dass er einfach sein Verheißungswort wiederholt. Ganz klar und deutlich. Und siehe, das Wort Jahwes, Jehovas, des Unwandelbaren, des Ewigseienden, geschah zu ihm, nicht der Knecht wird dich beerben, sondern der aus deinem Leibe hervorgeht, der wird dich beerben. Ich denke, das ist eine klare Aussage Gottes. Da braucht man keinen Kommentar, um das zu verstehen. Und dann kriegt er noch einen Anschauungsunterricht unter dem gestirnten Himmel. Zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst, so wird deine Nachkommenschaft sein. Und auf einmal kann er wieder glauben. Und er glaubte dem Ewigseienden und errechnet es ihm als Gerechtigkeit. Rechtfertigung des Abraham. Ganz ohne Werke. Nichts hat er getan, außer dass er ein Versager war. Aber wo ihm Gott das so klar nun noch einmal sagt, leibliche Nachkommenschaft, da bringt er es nun doch nicht fertig zu sagen, du bist ein Lügner. Da kann er glauben. Der Herr will uns den Glauben schenken. Es geht darum, dass wir auf dieses Geschenk eingehen, es nehmen und dann dürfen wir auch die Rechtfertigung nehmen. Und das zweite Geschenk kriegen wir gleich mit dazu, Friede mit Gott. Nun gibt es bei Paulus ein paar Worte, die etwa dasselbe ausdrücken wie Rechtfertigung. Denselben Vorgang, Versöhnung, Rettung. Und doch ist es jeweils von einer anderen Seite beleuchtet. Auch die Versöhnung bekommen wir kostenlos. Der schönste Text bei Paulus über Versöhnung steht wo? In 2. Korinther 5. 2. Korinther 5, 18 bis 21. Versöhnung. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben, nämlich dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnt hat, ihnen ihre Übertretung nicht zurechnend und in uns das Wort von der Versöhnung niedergelegt hat. So sind wir nun Gesandte oder Botschafter an Christi Statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Und dann kommt das tiefste Wort über Golgatha, das wir vielleicht bei Paulus haben. 2. Korinther 5, 21. Gott hat den, der Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden Gottes Gerechtigkeit in ihm. Wir sollen werden Gottes Gerechtigkeit in ihm. Das ist einigen Übersetzern so unvorstellbar groß erschienen, wohl auch Martin Luther, dass sie das gar nicht gewagt haben, wörtlich zu übersetzen, sondern schreiben da von der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Aber das steht ja nicht im Urtext, sondern Gerechtigkeit Gottes sollen wir werden. Er wurde zur Sünde gemacht, wir werden Gerechtigkeit Gottes. Vertauschte Rollen. Versöhnung bedeutet vertauschte Rollen. Er übernahm unsere Rolle des Sünders. Und wir sind in seiner Rolle lebendige Darsteller der Gerechtigkeit Gottes. Wenn ich durch die Stadt Ludwigsburg fahre, da haben die da irgendwo so eine erhöhte Schlange hingemacht. Wenn man da so durchfährt und biegt ab zum Krankenhaus links und dann ist da über der Straße, die meisten kriegen es nicht mit, die fahren da gerade durch den Straßentunnel unten durch, aber wenn man oben herfährt, eine erhöhte Schlange, ich weiß nicht, warum die das dahin gemacht haben, aus welchen Kunstmotiven auch immer. Für mich ist das eine Erinnerung an den, der Sünde nicht kannte und wurde von Gott zur erhöhten Schlange gemacht. Schlange, das Bild des Urbösen, den der Sünde nicht kannte, der aus eigenem Erleben gar nicht wusste, was ist denn das überhaupt, Sündigen. Den hat er zur Sünde gemacht, damit wir würden die Gerechtigkeit Gottes in ihm. Das gilt natürlich nur juristisch, er wurde zur Sünde gemacht, niemals praktisch, in ihm war keine Sünde, niemals, null. Manche Brüder bevorzugen das Wort Aussöhnung, Gott hat die Welt ausgesöhnt statt Versöhnung. Das ist ja auch nicht falsch und die Brüder wollen damit zum Ausdruck bringen, Es geht um eine gegenseitige Aussöhnung, nicht nur einer mit dem anderen, sondern auch wir mit Gott. Und doch bleibe ich gerne bei dem Wort Versöhnung. Denn das ist hier zunächst mal ein einseitiger Akt von Gott. Bei Menschen mag es so sein, meistens, wenn man sich gestritten hat und wieder versöhnt, meistens, dass beide sagen am Ende, ja bitte, entschuldige du auch, ich habe mich auch nicht ganz richtig benommen, sagt der Zweite, der da meint, er habe etwas weniger Schuld. Also ich habe mir auch nicht ganz richtig mich ausgedrückt, entschuldige bitte auch. Bei Menschen ist es meistens so, dass beide sich entschuldigen, außer bei Vergewaltigung oder Raubmord, wo nun einer eindeutig allein der Täter ist und der andere das arme Opfer. Aber sonst bei unseren alltäglichen Querelen, da ist es gut, wenn wir uns doch meistens beide entschuldigen. Aussöhnung. Aber nun, mit Gott ist es anders. So ist es nicht zwischen Gott und uns. Gott vergibt uns und anschließend sagen wir, und ich vergebe dir nun auch alle deine falschen Führungen in meinem Leben. Nein, so geht's natürlich nicht. Wir haben überhaupt nichts zu vergeben. Wir haben uns zu beugen und dürfen dankend annehmen die Vergebung. Insofern ist Aussöhnung nicht so zu verstehen, dass nun zwei einander zu vergeben haben, wie das bei Menschen vorkommt. Sondern das ist ein einseitiger Akt von Gott, rechtskräftig von Golgatha. Und was der Mensch zu tun hat, ist nicht, dass er Gott mit sich versöhnt. Gott war nie gegen uns. Wir brauchen ihn nicht günstig stimmen. Das können wir nicht und das brauchen wir gar nicht, weil er nie gegen uns war im Grunde seines Herzens. Hier steht es ja ganz klar, die Botschaft der Evangelisten, lass dich versöhnen, nicht versöhne Gott mit dir. Nimm das Geschenk von Golgatha an. Also wieder ein Geschenk ohne Bedingung. Rechtfertigung, Friede, Versöhnung, viertens Rettung. Epheser 2, 8 bis 10. Die Rettung geschieht, ohne dass wir etwas dazu beitragen. Deshalb wollen wir auch lieber nicht sagen, wie man das manchmal so hört oder hörte früher auf Zeugnisversammlungen, ich habe mich da und da bekehrt. Ich wurde bekehrt, ist besser. Ich wurde bekehrt. Gott hat mich verändert. Gott hat mich gepackt. Er ist mir zu mächtig geworden. Also, diese wunderbare Stelle in Epheser 2, 8 bis 10. Und achten wir mal darauf, wie Paulus immer wieder bemüht ist zu zeigen, wir haben nichts dazu gemacht. Gnade muss es sein. Gnade ganz allein haben wir gesungen. Epheser 2, 8 bis 10. Manche Menschen mögen ja Paulus nicht so sehr und machen einen großen Bogen um ihn herum. Manche Verkündiger verkündigen kaum Paulus. Lukas und Matthäus ist ihnen lieber, obwohl Paulus für die Gemeinde viel mehr zu bieten hat. Ohne dass ich Matthäus und Lukas verachten will oder Markus. Aber Paulus ist der Lehrer der Gemeinde, nicht Markus oder Matthäus. Paulus ist der, der der Gemeinde das für sie gültige Lehrgut gibt. Bei den Evangelien sind wir noch in einem vorbereitenden Heilszeitalter, einer anderen Ökonomie. Also, Paulus schlägt jeden Ruhm uns total entzwei. Er predigt die totale Gnade und der Mensch hat überhaupt keinen Ruhm. Und das mögen wir von Haus aus nicht so gern. Wir sagen doch gerne, ich habe mich bekehrt. Ich habe auch was dazu getan. Und das wird uns total aus der Hand geschlagen, auch hier in Epheser 2, 8 bis 10. Denn aus Gnade seid ihr errettet worden durch Glauben. Und das nicht aus euch, nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Also immer wieder mit immer neuen Worten variiert es Paulus. Wir waren es nicht, er war es, er hat alles gemacht. Gottes Gabe, nicht aus euch, nicht aus Werken, kein Ruhm. Denn wir sind sein Gebilde oder Kunstwerk, sein Werk. Hier steht aber nicht das gewöhnliche Wort für Werk, Ergon im Griechischen, sondern Poema. Das hat was mit Poesie, daher kommt das Wort Poesie, das ist was Kunstvolles. Die Gemeinde ist ein Kunstwerk Gottes. Aus elendestem Material macht er das Herrlichste und Größte im Heilsplan Gottes. Wir sind sein Kunstwerk in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken. Also nach der Bekehrung, nach der Errettung, da dürfen wir viele gute Werke tun, als Dank, als Folge, als Frucht. Und damit der Mensch jetzt nicht sagt, aha, lieber Paulus, also die Werke, die ich nach meiner Bekehrung getan habe, da darf ich dann aber stolz drauf sein. Ich habe das getan und habe das getan, habe Spenden gegeben und habe Krankenbesuche gemacht und habe hier was initiiert und habe da was gemacht, das meinen Namen trägt und habe Bücher geschrieben und habe und habe und habe. Damit wir nur ja nicht stolz werden, da schlägt Paulus das auch sofort wieder in zwei, indem er sagt, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Ach so, Heinz Schumacher, Gott hat es bereitet. Er hat dich dazu bereitet, er hat dir die Gedanken gegeben, er hat dir eine Schreibmaschine hingestellt und dann konntest du die Bücher schreiben. Wenn Sie ein Buch schreiben wollen, dann brauchen Sie erstens einen Titel und zweitens eine gute Gliederung. 12 Punkte oder 20. Wenn Sie das einmal haben, dann haben Sie schon viel. Da brauchen Sie nur zu all den Punkten noch ein bisschen hinzuschreiben. Fertig ist das Buch. Ja, jetzt habe ich Ihnen mal einen Tipp gegeben. Also, wir haben gar nichts zu rühmen, auch nicht deine, meine guten Werke, sondern alles hat Gott zuvor bereitet. Vor Grundlegung der Welt bereitgestellt, die Gnade, die wir in unserem Leben brauchen, auf das wir nun darin wandeln sollen. Gar kein Ruhm. Und dann nenne ich noch die Gabe des Heiligen Geistes als fünftes. Die Gabe des Heiligen Geistes. Wie viele Nächte muss ich betend ringen? Wie viele Tage oder Wochen muss ich fasten, um den Heiligen Geist zu bekommen? Wie sehr muss ich mich anstrengen? Auch da sagt Paulus, gar nichts tun aus Glauben. Aus dem hörenden Glauben heraus, Galater 3, Vers 2. Die Galater waren ja in der Gefahr, wieder in Gesetz und eigene Werke, Werkgerechtigkeit zu verfallen. Und Paulus sagt, fragt sie, Galater 3, 2, nur dies will ich von euch wissen, habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde, dem Hören der Predigt, Akoe, des Glaubens? Durch die Kunde des Glaubens. Ihr habt gehört und habt geglaubt. Epheser 1, Vers 13 steht es auch. Ja, und so könnte man noch manches nennen. Durch Hören und Glauben empfangen wir den Heiligen Geist. Das ist Punkt 5. Und dann Punkt 6, auch wieder durch Hören und Glauben. Empfangen wir das Leben Gottes, geschenkweise, sein Leben, Gottes Leben. Hast du Leben Gottes? Regt sich das in dir? Johannes 5, Vers 24. Das ist ein Wort Jesu aus dem Johannesevangelium, aber es liegt auf einer Linie mit Paulus' Worten. Hören und Glauben. Da könnte ja einer sagen, also doch Bedingung, also doch Bedingung. Ich muss hören, ich muss glauben, aber wie ich schon sagte, das ist keine Leistung. Paulus stellt ja gerade in Gegensatz Werke tun und Glauben. Einfach im Glauben nehmen. Wir öffnen Herz und Ohr und nehmen, was Gott gibt und dann haben wir es. Das Leben Gottes. Der Bruder Karl Geyer sagte, er war ja Lehrer, er wollte den Schülern mal beibringen, was Glaube ist. Da nahm er eine wertvolle Uhr und legte sie vorne aufs Pult und sagte, so, ihr könnt die Uhr haben. Ihr braucht nachher bloß kommen und wer sie gerne geschenkt haben will, der darf sie sich einfach nehmen. Also das hielten ja die meisten für einen schlechten Witz. Aber so ein ganz kleines, unscheinbares Börschlein von hinten, das kam dann noch vor und hat es genommen. Vielen Dank auch. Ja, ich könnte ja mal sowas am Büchertisch auch machen. Ja, wäre ja mal ganz schön. Habe ich gelegentlich schon gemacht, um zu zeigen, was Glaube ist. Ja, wer wenig Geld hat, der darf wirklich mal bitten um ein kostenloses Buch. Das dürfen Sie mal probieren. Also das Leben Gottes bekomme ich kostenlos. Hören und Glauben. Wer mein Wort hört und glaubt, dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Johannes 5, 24. Das Leben Gottes, sechster Punkt. Und ein siebtes ist gleich dabei. Freiheit vom Weltgericht. Freiheit von Hölle oder Feuersee oder wie man es bezeichnet. Nun will ich dann übergehen zu anderen Dingen, die an eine Bedingung geknüpft sind, aber lassen Sie mich vorher noch eine Zwischenbemerkung machen. Also wir haben hauptsächlich vom Apostel Paulus einige Punkte gehört. Erstens die Rechtfertigung allein aus Glauben. Zweitens der Friede mit Gott, den darf ich haben, haben. Und wenn der Teufel es stören will und sein Sperrfeuer dazwischen schickt, lass dir es nicht gefallen. Ruhe nicht, bis du wieder voll im Frieden Gottes stehst, denn der gehört uns, den dürfen wir haben. Der Friede mit Gott. Friede Gottes ist nochmal was anderes, da komme ich gleich drauf. Friede mit Gott, dass wir aus dem Kriegszustand heraus sind und es ist nichts mehr zwischen ihm und uns. Friede mit Gott. Rechtfertigung, Friede mit Gott, Versöhnung, vertauschte Rollen, Rettung, Heiliger Geist, Leben Gottes, Freiheit vom Weltgericht. Dinge ohne Bedingung. Wir wissen, dass im Gesetz Israels allerdings viele Bedingungen stehen. Es ist hart, unter Gesetz zu stehen. Man wundert sich, dass es immer wieder Christen gibt, die möchten doch so ein bisschen Gesetz noch, also eine Mischung von Evangelium und Gesetz. Ja, etwas muss ich ja auch tun. So, wo steht denn das? Nichts brauchst du machen mehr, nichts kannst du machen mehr. Er hat's gemacht, es ist vollbracht, singt Dora Rappart. Im Evangelium, da haben wir lauter Bedingungen. 5. Mose 28, wenn. Wenn du Israel gehorchst, dann kommt aller Segen. Wenn du nicht gehorchst, kommt der Fluch. Und so könnte man vieles nennen aus dem Alten Testament. Und jetzt gehen wir mal ins Neue Testament. Und dann stellen wir allerdings fest, dass der Herr Jesus in den Evangelien, vor allem in den ersten dreien, die man die Synoptiker nennt, dass der Herr Jesus sich da vorerst noch auf Gesetzesboden bewegt. Da haben wir noch nicht das Wort vom Kreuz. Das Kreuz war ja auch noch nicht gewesen. Also können wir in der Bergpredigt noch nicht das Wort vom Kreuz erwarten. Höchstens einmal Hinweise, wie wir es im Johannesevangelium haben, wie Mose die Schlange erhöht hat, also muss des Menschensohn erhöht werden. Hinweise natürlich gibt es. Aber das Wort vom Kreuz im eigentlichen Sinne noch nicht und der Herr Jesus steht noch auf Gesetzesboden. Ich empfehle immer, wenn wir die Evangelien lesen, vor allem die ersten drei, dass sie das lesen im Sinne von sich überkreuzenden Linien. Also das kann sich jeder vorstellen, auch wenn ich keine Skizze mache an der Tafel. Sich überkreuzende Linien, so wie wenn ich die Arme überkreuze. Eine Linie geht abwärts, das ist die Gesetzeslinie, die aber vorerst noch da ist. Und eine andere Linie steigt auf, die Glaubens- und Gnadenlinie. Und dann noch einmal sich überkreuzende Linien. Eine Linie geht abwärts in den Evangelien, das ist die Wunderlinie. Am Anfang ganz stark die Wunder, 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 nachher geht es mehr in etwas anderes. Eine andere Linie steigt hoch, Leidenslinie. Wunder abwärts, Leiden aufwärts, bis natürlich nach dem Leiden und Sterben das allergrößte Wunder kommt, die Auferstehung aus den Toten. Da fragte einmal ein gesetzesgelehrter Mann den Herrn Jesus in Lukas 10, Vers 28, was er tun muss, um ewiges Leben zu bekommen. 10, Vers 28 bei Lukas. Also 10, Vers 25 beginnt es, dieser Gesetzesgelehrte fragt, was muss ich tun oder getan haben, um ewiges Leben zu erben? Und dann würden wir nach Paulus und Martin Luther erwarten, dass der Herr Jesus sagt, du brauchst überhaupt nichts tun, du kannst ja auch gar nichts tun, bevor du nicht mein Leben hast und den Heiligen Geist empfangen. Nein, der Herr Jesus sagt, was steht im Gesetz? Ja, das und das, ja, tu das doch, dann wirst du leben. Da antwortet der Herr Jesus in Lukas 10, Vers 28, ganz im Sinne des alttestamentlichen Gesetzes, dasselbe steht nämlich schon in 3. Mose 18, Vers 5. So antwortet er, Gesetz, vom Weibe geboren und unter Gesetz getan, steht doch vom Herrn Jesus im Galaterbrief. Und den Zaun des Gesetzes hat er niedergerissen, wann und wo? Auf Golgatha. Da hat er ihn niedergerissen. Also müssen wir uns nicht wundern, wenn wir in den Evangelien noch nicht das Wort vom Kreuz und die Botschaft der totalen Gnade so erfahren wie bei Paulus, der Lehrer der Nationen. Mein Thema heute Abend ist mir deshalb so wichtig, weil ich aus Erfahrung weiß, ich habe ja nun doch in einigen Jahrzehnten so manche Predigt auch gehört in Kirchen, Freikirchen und in Gemeinschaften. Und ich weiß genau, mehr als einmal, und Sie haben es wahrscheinlich alle auch schon gehört, dass liebe Brüder in der Verkündigung sagen, liebe Geschwister, alles ist Gnade, alles ist Gnade. Aber wir müssen auch was tun. Und wenn wir nicht fromm sind und wenn wir nicht wirklich jagen nach der Heiligung, und dann ist unsere ganze Seligkeit in Frage gestellt, dann stehst du draußen wie die törichten Jungfrauen oder wirst in zwei geschnitten wie dieser Sklave da in Matthäus 24, 25, da stehen schreckliche Dinge. Oder du kommst in die ewige Pein. Also Geschwister, als wir müssen aber auch, obwohl ja einerseits alles Gnade ist. Ja, was gilt denn nun? Ist alles Gnade oder ist es halb und halb? Und damit wir da klar sehen, da müssen wir das unterscheiden lernen. Ich darf eine Heilsgewissheit haben, und die ist nicht gebunden an ein makelloses, tadelloses Heiligungsleben. Die ist allein gebunden an seine Gnade, an sein Kreuz und Auferstehung. Die Dinge, die ich eben genannt habe. Und dann gibt es andere Dinge, die sind dann allerdings auch für uns an Bedingungen gebunden. Aber das grundlegende Heil bekommen wir gratis, kostenlos. Der erste Hausvater der Langensteinbacher Höhe hieß Robert Schad, China-Missionar, ist doch hier in der Gegend auch gut bekannt gewesen, nicht wahr? Müllheim besonders, Robert Schad. Und Robert Schad sagte mal in Langensteinbach in einer Predigt, als er auch über die Gnade Gottes sprach, es gibt Leute, die können sich nichts schenken lassen. Ja, das gibt's, gehörst du auch dazu. Die sind innerlich eigentlich zu stolz oder zu eitel, und wenn ihnen an Weihnachten die Cousine oder Tante oder was weiß ich da irgendein kostbares Kleid oder was schenkt zu Weihnachten, und dann ist natürlich sofort der Gedanke, aha, was macht das gekostet haben, 200, also ich muss für 250 eins kaufen als Gegengeschenk beim nächsten Geburtstag, ich will mich ja nicht lumpen lassen, was die kann, das kann ich schon längst, also gleich ein Gegengeschenk, kannst du dir was schenken lassen, dass du einfach mal sagst, vielen Dank. Wirkliches Geschenk und nicht gleich nachdenkst über die Gegengabe. Und das gilt erst recht gegenüber Gott. Können wir uns etwas schenken lassen und einfach sagen, danke, lieber Vater, gar nichts habe ich dazu getan, alles deine Gnade. Nun gibt es allerdings auch Dinge, wo Paulus auch Bedingungen formuliert. Jetzt möchte ich ein paar solche Punkte noch nennen, wo die Stunde schon bald zu Ende geht. Die Mehrung des Heiligen Geistes, die Mehrung des Heiligen Geistes, das sieht man deutlich im Epheserbrief. Wir bekommen den Heiligen Geist durch Hören und Glauben kostenlos, Galater 3, Vers 2, ohne Werke. Dasselbe steht auch in Epheser 1, Vers 13, als ihr gehört habt und geglaubt habt. Durch Glauben genommen, da seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Aber dann spricht Paulus im Epheserbrief noch öfter vom Heiligen Geist. Es gibt eine Mehrung des Heiligen Geistes, weil es ja ein siebenfacher Geist ist. Lieblingsstelle von Bruder Arthur Muhl, Jesaja 11, Vers 2, der siebenfache Heilige Geist. Die Epheser hatten den Heiligen Geist grundlegend empfangen. Ich nenne das gerne Grundausstattung. Sie hatten die Grundausstattung, alles was du mal nötig ist, um ein wirklich erretteter Mensch zu sein. Aber dann gibt es eine Weiterführung, eine Mehrung des Geistes. Wenige Verse später sagt Paulus in Epheser 1, 15 bis 17, dass sie nun auch empfangen möchten den Geist der Weisheit und Offenbarung, Sophia und Apokalypse. Da betet er darum, nachdem er gehört hat von dem Glauben in dem Herrn Jesus und der Liebe zu allen Heiligen, Liebe zu allen Heiligen. Und dann spricht er in Kapitel 3, Epheser 3 von der Kraft des Geistes, Geist der Kraft. Und dann spricht er in Epheser 5 von der Fülle. Und da gibt es dann allerdings Bedingungen, da kommt es auf unseren Gehorsam an, da kommt es darauf an, wie gehen wir denn um mit der schon empfangenen Gabe des Geistes. Achten wir das, schätzen wir das, folgen wir dem Geist, sind wir gehorsam? Und dann werden noch so Dinge formuliert in Epheser 5, ab Vers 18, danksagend alle Zeit für alles, werdet mit dem Geist erfüllt, singend und spielend dem Herrn in euren Herzen, danksagend alle Zeit für alles, das gehört alles zusammen, das bildet einen Satz, Epheser 5, 18 bis 21, auch wenn das manche Übersetzer leider auseinanderteilen, in lauter Einzelsätze. Also da sind Bedingungen formuliert, wie gehen wir um mit dem Geist, wie steht es mit der Liebe zu allen Heiligen, wie steht es mit dem Gehorsam, sind wir Menschen, die innerlich die innerlich dem Geiste Raum geben, dem Lobpreis, dem Dank, der Freude, der Frucht, die der Geist wirken will. So, dann nenne ich ein zweites, drittes und viertes, wo Paulus auch Bedingungen formuliert. Das erste war also Mehrung des Geistes, wo es menschlich gesprochen auch auf uns ankommt, auf unser Verhalten. Zweitens, Lohn, Lob, Preis. Das begegnet uns im ersten Korintherbrief. Wer Gnade und Herrlichkeit abonniert hat und außerdem so freundlich ist, das, was er abonniert hat, auch zu lesen, das machen ja nicht alle, aber manche vielleicht doch. Abonnieren und lesen ist zweierlei, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Also wer abonniert und auch liest, der weiß ja vielleicht, dass ich einiges geschrieben habe über Paulusbriefe und bin zurzeit beim ersten Korintherbrief. Und da ging es auch bei 1. Korinther 3 um diese Dinge. Paulus spricht von Lohn. Paulus, der die Rechtfertigungslehre bringt, dieser Paulus spricht auch von Lohn und von Mühe. Also da steht 1. Korinther 3, Vers 8, der aber pflanzt und der begießt sind eins, jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit, nach der aufgewendeten Mühe. Dass das kein Stundenlohn ist, das ist ja wohl klar. Dass wir niemals auf Verdienst und Leistung pochen können bei Gott, das steht ja sogar schon in Matthäus 20 bei den Gleichnissen von den Arbeitern im Weinberg. Ich habe einen Artikel darüber geschrieben für Gnade und Herrlichkeit, aber manche meiner eigenen Artikel, die liegen ein Jahr lang im Schrank. Ich will ja nicht lauter Heinz Schumacher bringen in Gnade und Herrlichkeit. Ich will ja auch andere Brüder zu Wort kommen lassen und dann heißt es, Heinz Schumacher, du hast hier schön zu warten. Ist gerade genug, was du über Paulus schreibst und über Ehe und über all diese Kapitel da. Jetzt lässt du das andere ein Jahr liegen. Also da hatte ich eigentlich einen Artikel über Matthäus 20. Irgendwann in der Zukunft wird er auch hoffentlich erscheinen. Matthäus 20, Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, das Sie wahrscheinlich kennen. Da sträuben sich ja einem Gewerkschaftsboss die Haare, wenn er sowas liest. Sehr aktuell, kann man heute erleben. So wie das da in Matthäus 20 steht, dass da einer frühmorgens ausgeht und sucht Arbeiter für seinen Weinberg. Und die stehen da bereit, stehen da müßig herum, haben nichts zu tun. So gibt es heute Lastwagen, die fahren in die Vorstädte und da stehen die Leute ab 5 Uhr morgens, ich hätte gern einen Job für einen Tag und sind froh, wenn sie reinkommen in den Lastwagen und irgendwo auf dem Bau machen sie dann ihre Schwarzarbeit oder was. Ja, also der Herr Jesus bringt dieses Gleichnis von einem, der Arbeiter sucht, aber nicht für Schwarzarbeit, für ordentlichen Lohn, und wenn der Weigel schon gelebt hätte, hätte er auch seine Steuern oder was bekommen. Also, und dann geht er los um 6 Uhr, bei Sonnenaufgang, und dann geht er um 9 und geht er um 12 und dann geht er bekanntlich zur 11. Stunde, 12-Stunden-Tag, ja, dann geht er wieder und die letzten arbeiten dann nur eine Stunde, die anderen 12 oder 9 oder wie viel. Und dann geht es dann an die Bezahlung und die letzten bekommen einen guten Tageslohn und freuen sich und denken vielleicht im Herzen, oh, so viel hatte ich gar nicht erwartet für eine Stunde, ja, wunderbar. Voll aufgerundet, ganzer Tageslohn. Und die anderen denken dann, sie kriegen mehr. Nö, es gibt nicht mehr. Was ich mit euch ausgemacht habe, das gibt's. Stellen Sie sich das mal vor heute und einen Gewerkschaftsführer, also dem sträuben sich die Haare, wenn er sowas liest. Und damit will der Herr Jesus natürlich sagen, Gottes Gnade kann man überhaupt nicht verdienen. Gott ist völlig frei und souverän in dem, was er schenkt. Und natürlich denkt der Herr Jesus da an Pharisäer und Zöllner und er denkt auch an Israel und die Nationen. Die Nationen, die sozusagen in letzter Stunde dann auch noch zum Heil kamen und bekommen das gleiche Heil wie Israel. Und die Israeliten haben gemurrt und haben den Paulus verfolgt von Stadt zu Stadt wegen einer solchen Botschaft, dass die in letzter Stunde Erretteten genauso viel haben sollen wie die anderen, wie Israel, das sich Jahrhunderte abgemüht hat unter Gesetz. Aber zurück. Lohn, Lob, Preis. In 1. Korinther 3 ist also die Rede von Lohn, zweimal sogar, in Vers 8 und in Vers 14. Und dann ist die Rede von Lob oder Anerkennung. Das gibt es auch bei Gott. Dann wird einem jeden sein Lob werden von Gott 1. Korinther 4, Vers 5. Hier steht gar nichts von Tadel. Der Herr bemüht sich, wenn er irgendwie nur kann, Gutes anzuerkennen. Ich lese manchmal doch auch die Evangelien und habe da gerade ein Jesus davon. Da traut man ja seinen Augen nicht, dass der Herr Jesus so etwas sagt. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor und der böse Mensch aus dem bösen Schatz das Böse. Der gute Mensch. Ja, Herr Jesus, wie kannst du so ein Wort wählen, so einen Ausdruck wählen? Du weißt doch, in uns ist doch nicht Gutes und du wolltest selber nicht mal als gut genannt werden. Niemand ist gut als der einige Gott. Und dann redet er vom guten Menschen, wo doch geschrieben steht im Psalm 14, allesamt sind sie Sünder, da ist nicht einer, der Gutes tut. Aber das ist die eine Seite und die andere Seite ist die, dass der Herr Jesus auch das relativ Gute bei Menschen anerkennt, die demütig sind, die barmherzig sind. Solche Menschen gibt es. Menschen, die Gott suchen, Menschen, die nach Frieden und Gerechtigkeit suchen, sowas gibt es auch bei unerretteten Menschen in der Welt. Und dieses relativ Gute natürlich nur, das erkennt der Herr Jesus auch an, in Anerkennung alles Guten. Ein Lob von Gott, wo er nur loben kann, da lobt der Herr. Wir sehen es in den Sendschreiben, Offenbarung 2 und 3, wie der Herr Jesus seinen Tadel, aber ich habe wieder dich. Oh, ich habe schon gedacht, wenn der Papst mal gerichtet wird vor Gott und vor dem Herrn Jesus, der Papst. Ja, das hast du. Du hast viel Gutes gesagt. Ja, du hast den führenden Männern, aber ich habe wieder dich. Marienkult und, aber ich habe wieder dich. Also der Herr Jesus in den Sendschreiben, da ist er bemüht, den Tadel in Lob vorn und hinten einzupacken, wenn er es nur kann. Das machen manche Geschwister auch mit mir. Ich kriege manchmal Briefe wegen Gnade und Herrlichkeit. Und dann fängt es an mit einem Lob. Lieber Bruder, ich lese seit 1949 oder 58 Gnade und Herrlichkeit, viel Gewinn. Und dann weiß ich schon, jetzt kommt ein Satz mit Aber. Manchmal kommt er nicht, dann danke ich Gott. Ah, vielen Dank, das ist wirklich mal ein Lob. Aber es kommt ein Satz mit aber, was da im letzten Heft stand auf Seite 251, das war natürlich voll daneben. Also wie konnten Sie sowas aufnehmen? Also da bin ich wirklich enttäuscht und wenn Sie das nicht bald berücksichtigen, richtig stellen, drohe ich mit Abbestellung. Ja, naja, ich habe deswegen keine schlaflosen Nächte. Wenn die Kritik bösartig ist, antworte ich gar nicht. Wenn sie aber gut gemeint ist, gebe ich doch Antwort. Ja, also das bringt mich nicht um. Aber ich merke, die Geschwister haben doch gelernt vom Herrn Jesus in den Sendschreiben, nicht gleich mit dem Tadel voll rein, sondern erstmal Lob. Gutes doch, sie haben auch manches Gute. Aber ich habe wieder dich. Ja, so tönt es dann manchmal auch. Ich will ja nicht sagen, dass ich alles richtig mache. Manchmal ist Kritik auch gut. Und manchmal ist sie nötig und manchmal habe ich wirklich auch daraus gelernt und bin dann dankbar, vor allem wenn es positive, aufbauende Kritik ist. Lohn, Lob, Preis, das sind alles Dinge, die uns im ersten Korintherbrief begegnet. Von Preis ist ja in 1. Korinther 9 dann die Rede von dem Kampfpreis. Und da gilt es allerdings zu jagen, 1. Korinther 9, wir können also nicht sagen, wenn wir gerade mal errettete Menschen sind, seit ein paar Tagen bekehrt, ja, der Kampfpreis, dass ich mit Christus herrsche in alle Äonen, selbstverständlich. Nein, das ist nicht selbstverständlich. Und der Buddha Karl Geyer hat unterschieden zwischen Bürgern und Herrschern im Reiche Gottes und hat gesagt, Bürger wird man durch Geburt, aber nicht Herrscher. Das ist doch im Irdischen schon so, dass man da erstmal eine Ausbildung braucht, um etwa vielleicht Bundeskanzler zu werden oder sonst irgendetwas. Das kannst du nicht so einfach von heute auf morgen werden. Lauft, dass ihr den Preis erlangt. Und er gebraucht das Bild vom Sport, von den Spielen etwa in Korinth. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt, lauft, sodass er ihn erlangt? Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem, jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Es geht um den Siegeskranz oder die Krone und die fällt uns nicht automatisch zu. Da werde ich allerdings an ein Wort erinnert, was auch in den Sendschreiben steht, ganz am Schluss, die Überwinderverheißung für Laodicea. Die Überwinder in der Gemeinde mit dem schlechtesten Stand bekommen die größte und herrlichste Verheißung. Ist ja auch logisch. In einer guten Gemeinde sich mitnehmen lassen, das ist leichter als in einer schlechten, armen, elenden Gemeinde, wo der Herr sagt, ich bin im Begriff, euch auszuspeien aus meinem Munde, da dennoch den Glaubensweg und den Weg der Liebe zu gehen. Wer überwindet? Offenbarung 3, Vers 21, den Überwindern in Laodicea wird gesagt, wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Mit ihm königlich herrschen. Sagt auch Paulus 2. Timotheus 2. Wenn wir ausharren, wenn wir drunter bleiben. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Hier deckt sich das durchaus, was Paulus sagt, mit dieser Überwinderverheißung. Es gibt Dinge, da gilt es nachzujagen. Am Ende seines Lebens kann Paulus dann sagen, ich habe gekämpft. Ich weiß, der Siegeskranz liegt mir bereit. Und es ist nun mal ein Unterschied zwischen Gläubigen und Gläubigen. Es gibt christliche Genießer und Zuschauer, sozusagen auf der Zuschauertribüne. Und da kann man dann sehr gut kritisieren. Wie bei einer Sportveranstaltung, etwa beim Fußball. Der hat jetzt gerade das falsch gemacht, der hätte da besser aufpassen müssen. Und der Torwart, der hätte den Ball ja haben können. Ich interessiere mich eigentlich nicht für Sport. Ich habe so mit Ach und Krach mir schon mal ein Spiel angesehen. Und dann habe ich gedacht, wäre ich jetzt Torwart gewesen? Ich hätte ihn aber gehalten. Ja, also ich weiß ja nicht, ob das stimmt. Also, aber zurück hierher. Es muss gekämpft werden. Und wir haben hier diese Überwinderverheißungen. Und auch bei Paulus geht es um diese Bedingung des Kämpfens. Und am Ende seines Lebens kann Paulus sagen, ich habe den guten Kampf gekämpft. Hinfort liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit. Kämpfen, jagen, laufen, Philipper 3 und 1. Korinther 9. Und es ist ein Unterschied zwischen christlichen Genießern, kritisieren auf der Zuschauertribüne und solchen, die im Einsatz sind. Auf den Trick des Teufels falle ich nicht herein. Der Teufel sagt manchmal, sei doch schlau. Wenn du keine Artikel schreibst, da wirst du auch nicht kritisiert, dann kannst du nichts falsch machen. Und wenn du alle Dienste absagst, dann sagst du auch nichts Falsches. Sag doch lieber nichts, dann sagst du auch nichts Falsches. Nee, auf den Trick des Teufels falle ich nicht herein. Auf den Trick wirklich nicht. Nein, ich weiß wohl, wenn man was druckt, sagt, schreibt, redet, wird noch auf Tonband aufgenommen, dann gibt man sich ein bisschen in die Hände der Leute, die können einem dann auch Fehler nachweisen. Aber auf den Trick des Teufels falle ich nicht herein, sag lieber gar nichts, dann sag's auch nicht Falsches, nee. Da will ich doch lieber im Einsatz stehen und Gott arbeitet mit lauter unvollkommenen Brüdern und Schwestern. Kein einziger ist ohne Fehler. Alles unvollkommene Geschöpfe in Wandel und im Wort, wir sind nicht fehlerlos. Und mit solchen arbeitet Gott, wir sind alle in der Schule. Und eigentlich sollte es nicht so sein, dass ein Teil der Gemeinde Gottes auf der Zuschauertribüne sitzt. Da hat man leicht kritisieren. Schon mehr als ein Bruder hat mir gesagt, früher, da habe ich auch immer kritisiert, der Bruder hat jetzt heute den Fehler wieder gemacht. Als ich aber selber anfing, am Worte zu dienen, dann habe ich schnell aufgehört mit der Kritik. Denn dann habe ich gemerkt, das ist ja gar nicht so einfach. Da muss man ja wirklich sich Gnade schenken lassen. Viel Gnade, auch Disziplin. So, Dinge, die an Bedingungen geknüpft sind. Erstens die Mehrung des Heiligen Geistes, zweitens, drittens, viertens Lohn, Lob, Preis. Das andere kann ich nur noch aufzählen. Fünftens verwandelt werden in sein Bild. 2. Korinther 3, Vers 18. Verwandelt werden in sein Bild. Ihn anschauend werden wir verwandelt. Da muss man sich Zeit nehmen, auch für den Herrn Jesus. Zeit nehmen für sein Wort, um ihn anzuschauen. In dem Maße werden wir verwandelt. Oder Philipper 4, 6 und 7. Damit möchte ich dann schließen. Friede mit Gott haben wir in Römer 5 gelesen. Friede mit Gott. Den bekommen wir geschenkt, wenn wir gerechtfertigt sind aus Glauben. Dann haben wir Frieden mit Gott. Steht nichts mehr zwischen Gott und uns. Aber dass Gottes eigener Friede Herz und Gedanken völlig umfasst und bewahrt, das ist noch mehr. Und das ist an eine Bedingung gebunden, Philipper 4, 6 und 7. Philipper 4, 6 und 7. Das ist allerdings an eine Bedingung gebunden. Vers 6. Seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt oder höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Da steht ein besonderes Wort im griechischen Text für bewahren, nicht das übliche Wort, sondern ein Wort, das etwas mit Gefängnis oder Festungshaft zu tun hat. Nicht weit von uns, da ist der Asberg mit einer Festung, wo früher mal ein politisch Gefangener gefangen gehalten wurde von einem König. Festungshaft, wie in einem Gefängnis, wie in vielleicht der Strafvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim, der nördlichste Punkt von Stuttgart, wenn ich Richtung Stuttgart wandere. Also in Festungshaft, ganz fest eingeschlossen, dass du gar nicht mehr rauskommst. So will der Friede Gottes, Gottes eigener Friede, unser Herz und unsere Gedankenwelt bewahren, in Haft nehmen, festhalten, fest bewahren, dass wir gar nicht mehr rauskommen. Wunderbar. Und dass auch von außen keiner ran kann, kein Feind und kein Teufel. Das will Gott uns schenken. Es wird aber oft der Vers 7 ohne Vers 6 zitiert. Die beiden hängen aber zusammen. Vers 7 beginnt mit und. Also eigentlich ist es abhängig von dem, was in Vers 6 gesagt ist. Seid um nichts besorgt. Lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Das heißt nicht, dass man mal ganz kurz ein Tischgebet spricht von ein paar Sekunden, sondern das bedeutet, dass man ein Gebetsleben führt, wie es die meisten in unserer Mitte ganz gewiss führen. Und wenn man alle Anliegen der Reihe nach kund werden lässt, die Rentner haben ja besonders schön Zeit dafür, und wenn du anfängst der Reihe nach in Gebet, Bitte, Fürbitte, hier ist jemand krank, dort ist jemand krank, da hat einer eine Not, da hat einer eine Erleichterung, da kann ich danken für den anderen, und dann darf ich an mich natürlich auch denken, an meine Familie, meinen Dienst, an dies und jenes, da wisst ihr hoffentlich aus Erfahrung, dass da die Zeit schnell rumgehen kann. Und im Nu ist eine Viertelstunde verstrichen, wenn man dem Herrn so alle Anliegen der Reihe nach mal aufzählt, die einen innerlich bewegen, fremd und eigene Not. Da kann eine Viertelstunde sehr schnell rum sein. Seid um nichts besorgt. Wir haben Sorgen und wir sollen sie auch haben. Wir sind keine verantwortungslosen Geschöpfe. Aber die Sorgen, die sollen wir wegwerfen. Der vor etlichen Monaten verstorbene, liebe, teure Bruder Otto Fosseler hatte jetzt einen Nachruf in Gnade und Herrlichkeit gemacht. Der liebe Otto Fosseler sagte einmal auf der Langsteinbacher Höhe, Sorgen sind gefährlich, Sorgen sind wie abgezogene Handgranaten. Die muss man schnellstens wegwerfen, sonst schädigen sie uns selber. Also Sorgen haben, aber wegwerfen, auf ihn, denn er sorgt für uns. Und wenn wir das tun und ein Gebetsleben führen, und dann dürfen wir auch erleben, wie der Friede Gottes in unser Herz hineinströmt und dann Herz und Gedankenwelt wie in einer Feste bewahrt. Amen.